Hallo, da sind wir wieder bei Good Morning Pets. Ich bin Katharina.
Und ich bin Christina. Wir sind Hundetrainerin und Tierärztin und erzählen uns jede Woche die Dinge, die uns interessieren, euch interessieren und die uns auch erfreuen. Jetzt hatten wir neulich kürzlich eine schuppige Folge, danach hatten wir eine empathische Folge. Dazu habe ich Hörerfeedback gekriegt, erzähle ich gleich, ganz spannend. Mhm. Und dann wurde bemängelt, dass in der Folge nach dem Wahlstand, wir reden noch über den Wahl, und dann habe ich auch Hörerfeedback gekriegt, dass das zu kurz war über den Wahl. Ja, es ist mehr gewünscht. Und auch, dass es sehr gut gefallen hätte, wie wir uns über solche Themen unterhalten hätten und dass wir das doch gerne nochmal kritisch bis politisch beleuchten könnten, wie letztes Mal auch.
Wir werden demnächst eine politische Sendung machen hier.
Ja. Genau. Letzte Woche sprachen wir über Empathie bei Tieren. Diese Woche machen wir vielleicht den Fun-Fact zum Peilsender-Thema, was Katharina sagen wollte. Erzähl, was uns Fun-Fact zum Peilsender des Toten Wahls.
Freut sich ja immer daran, dass der Wahl, wie heißt der, Willi? Nee, das war der andere aus dem Film.
Timmy.
Entschuldigung, Free Willy. Free Willy.
Das schafft er nicht mehr da über die Mauer.
Dass Free Willy jetzt immer noch so
Free
schöne
Timmy.
Free Timmy Signale senden würde und es kam ein Signal und es geht ihm gut. Nein, dem Sender geht es gut. Wenn Signale kommen, geht es dem Sender gut. Nicht unbedingt dem Wal. Der kann tot sein und der Sender haftet noch an dem toten Fisch.
Stimmt, hat den irgendwer angefressen, den Wal, und den Sender dabei verschluckt. Und jetzt
schwimmt mit dem Sender jetzt durch die Welt.
Dem geht so gut. Der ist
und
so
die wundern sich, welche Strömungen der so, naja, ne, ihr wisst schon. Also das heißt nichts, freut euch nicht zu früh, auch wenn wir es dem Wal Timmy sehr gewünscht hätten oder immer noch wünschen.
Aber vielleicht. Es gibt ja sehr viel kritische Stimmen, die sagen, der ist schon abgesoffen, ne?
Natürlich.
Ich finde es auch witzig, dass ein Wal so als Säugetier extra in flaches Gewässer zum Sterben kommt, vermutlich, weil er sterben will, aber nicht ersticken und ertrinken. Und dann kommt der Nächste und zerrt ihn wieder zum Absaufen aufs offene Meer.
Das ist wirklich dramatisch, ja. Ja, das ist so, als wenn jemand auf der Brücke steht und du bist nur Anschwung, ne?
Ja.
Ja.
Oh, ich wollte nur gucken, ich war noch nicht sicher.
Ich war mir nicht sicher, los jetzt, sieh zu. Ja, nee, das ist nicht schön. So,
nee,
so
kann man
dazu.
So zusammenfassen, also Peilsender und Wahlthematik. Und auch, dass ich hörte, auch die Dänen haben sich auch wohl sehr über uns lustig gemacht.
Verstehe ich gar nicht. Wie kann man sich nur über die Deutschen lustig machen? Die sind doch immer
nee,
so schlau.
Nee, weil denen ja auch öfter mal ein Wal strandet und sie lassen ihn dann halt einfach da liegen, ne?
Tja. Ja. Ja.
Ich sag's dir, es war die Badebucht.
Ja,
die explodierte Badebucht.
Ich vermute das auch.
Tatsächlich, auch jeder, den ich, wir haben ja auch viel, viel nettes Feedback, was das angeht, gekriegt. Und den Badebucht-Bestandteil fand dann doch jeder irgendwie auch recht einleuchtend.
Ja, ne? Ich möchte schon zwischen den ganzen verwesenen Fleischresten im Bikini da noch sich des Sommers erfreuen. Eher unwahrscheinlich.
Andererseits ist dann ja auch dieser ganze Walölkram, der aufschwimmt, dann ist man ja auch so ein bisschen wie schon, ne? Ja.
So
also wir waren nicht da, um Timmy zu tuppern, denn Timmy ist jetzt abgesoffen und hoffentlich tief genug, wo andere Tiere ihn noch essen wollen. Abgesoffen.
Genau.
Vielleicht ja auch nicht.
Vielleicht auch nicht. Vielleicht geht es mir auch gut und er ist jetzt irgendwo im
Atlantik.
Ja, der
hat richtig lange das gut hingekriegt mit der deutschen Schwerkraft. Das ist so ein Spruch bei uns, dass die deutsche Schwerkraft ist. Das ist natürlich die globale Schwerkraft.
Die deutsche wiegt schwerer.
Nein, das lag am irgendwas Ingenieurtum, keine Ahnung. Ja, aber gut, gucken wir, was da passiert. Wahrscheinlich eher nichts, ne?
Wahrscheinlich eher nichts, denke ich auch.
Und diese Woche haben wir einen Themenwunsch gehabt.
Mhm.
Und wir selber hatten einen Wunsch, kritisches Gespräch über behinderte Tiere oder Demenz. Katharina, machen wir Schnick, Schnack, Schnuck, was wir jetzt besprechen?
Lass uns mal ruhig die behinderten Tiere nehmen. Das ist doch mal spannend.
Ja.
Tiere mit Behinderung. Es begegnet mir immer wieder im Alltag. Ich habe auch schon einige Tiere beziehungsweise Hunde und was auch immer oder auch andere Tiere kennengelernt beziehungsweise sogar gehabt mit Behinderung. Und finde ich ein spannendes Thema. Schieß los.
Was soll ich sagen? Also Behinderungen fangen da an, wo irgendwelche normalen Funktionen beeinträchtigt sind. Ich glaube, dass wir uns alle einig sind, dass es nicht geht um diese typischen kleinen Nickeligkeiten, die man mal zwischendrin hat, sondern dass es andauernde Beeinträchtigungen der Sinneswahrnehmung oder Wahrnehmung der Organfunktionen oder der körperlichen Motorik sind, so würde ich das denken.
Ja.
Ich finde, wir könnten eigentlich auch da gut drei Gruppen unterscheiden zusammen. Einmal die, die angeboren das haben, blind, taub, irgendwas. Ja. Und halt auch Sinneswahrnehmungen dementsprechend eingeschränkt sind. Sphinxkatzen, könnte man kurz was zu sagen. Dann würde ich aber auch gerne sprechen über chronisch schmerzhafte Tiere oder chronisch gelähmte Tiere. Ist sehr ähnlich, glaube ich.
Jawohl, bei chronischen Schmerzen hast du ja schon wieder andere Thematik. Ich würde jetzt wahrscheinlich eher gucken auf so, also ich habe im Kopf sowas wie ein Hund, der taub oder wegen blind geboren wird oder der
Katzen auch viel.
Katzen auch,
Katzen
genau.
Viel.
Bei weißen würde ich Katzen gerne auch hat man Katzen ja, aber bei weißen Katzen und Hunden hast du das ja gar nicht mal so selten, bei Dalmatinern oder so, dass die auf einem Ohr oder auf beiden taub sind. Das ist
immer dieser miese Spruch so der selten. Tierärzte, ne? Eine Missbildung kommt selten allein.
Ja, ja, ist aber auch wirklich. Es hängt ja irgendwo alles so ein bisschen zusammen, ne? Und ja.
Die, also blind und taub, fangen wir da an. Blind und taub Katze, blind und taub Hund, machst du da einen Unterschied oder nicht?
Also ich denke mal so im Leben mit dem Tier wird es sicherlich Unterschiede geben. Ich würde eine blinde oder taube Katze nicht als Freigänger rauslassen.
Einmal schon.
So, das schon mal vorab. Bei Hunden, die, also ich finde, wenn die so auf die Welt gekommen sind, können sie sicherlich sehr viel kompensieren, wenn die Nase ja schließlich gut funktioniert und sie eh einen großen Teil über die Nase auch ausmachen können. Wenn ich jetzt also zum Beispiel einen Hund habe, der taub ist, und dann trainiere ich den natürlich ein bisschen anders, aber ich kann ihn natürlich über Sichtsignale oder da haben auch Vibrationshalsbänder zum Beispiel durchaus ihre Berechtigung, dass ich den Hunden quasi beibringen kann auf ein Signal hin. Ne? Kannst du ja genauso über eine positive Verknüpfung erreichen, dass sich der Hund halt irgendwie umorientiert, wenn er diese Vibration
Sie will das Wort Stromhalsband nicht sagen.
Genau, das Stromhalsband. Nein,
ein
es
Schlag
gibt auch
ist Sitz, zwei Schläge,
ich schwöre,
lieg,
es gibt
drei
auch
Schläge, ist, ich liege eh schon auf der Seite.
Oh, die ist so doof.
Sagst du jede Folge?
Ja, trotzdem finde ich sie irgendwie auch ganz nett.
Ja.
Naja, aber sie hat auch ihre guten Seiten, ihr müsst das glauben. Sie hat wirklich auch ihre guten Seiten.
Ich glaube,
sie
das glauben alle.
So.
Also,
privat
sagst du
ist die
immer.
Ganz anders.
Das hier ist privat.
Ach so. Na gut. Nein, aber darüber kannst du, ich finde, das kann man handeln und damit kann man leben und damit kann man umgehen. So, das muss man sich sicherlich an einigen Stellen ein bisschen umdenken, wenn man
wie
sonst...
Wie bei blinden Menschen, ne? Plötzlich die Möbel zu verrücken, ist ein bisschen mies.
Das ist dann ein bisschen mies, ne? Wobei ich auch da, ich hatte damals mal jemanden gekannt, der blind war und der auch sagte, die anderen Sinne schärfen
so
sich.
Extrem,
also der ist blind geworden, ne? Und nicht blind geboren.
Da stelle ich mir die Hölle vor.
Ja, also ist
weiß ich nicht. Ich stelle mir viele Dinge schrecklich vor.
Ja, natürlich ist das schrecklich. Es ist immer schrecklich, wenn das Leben plötzlich nicht mehr so ist, wie es immer mal war, ne? Das ist ja das Nächste, wenn die jetzt nicht so geboren werden, sondern wenn sie durch Krankheit, Unfall, Alter, Rollstühle für Hunde, sowas kann man ja auch thematisieren.
Also blinde, tauben, Katzen würde ich erstmal noch gerne anfügen, finde ich im Wohnungshaushalt durchaus in Ordnung. Also ist jetzt ja nicht nur persönliche Präferenz, ist ja auch Erleben von solchen Patienten und so. Ich glaube, gerade mit Taubheit, glaube ich, ist für manche Tiere auch gar nicht schlimm in dem Sinne unbedingt. Wollte jetzt sagen, kann auch ein Segen sein, wenn du mit 5 kleinen Kindern im Haus wohnst.
Wenn der Hund taub ist und blind.
Blind vielleicht nicht, aber taub oder schwerhörig wäre ja da besser vielleicht. Nee, also das glaube ich schon, dass das kompensierbar ist. Ich finde, man merkt denen als Patienten oft schon eine etwas andere Unsicherheit an, wenn du nicht durch deinen Tun signalisierst, was passieren wird oder so. Ne? Es ist wie bei tauben Menschen letztlich auch. Ja, das, was sie nicht hören, musst du irgendwie kompensieren. Je schlechter du das kompensierst in deiner Artikulation, umso schwieriger wird's. Das heißt, das finde ich ist bei diesen Patienten schon auch so. Also ne, dieses Schreckhafte, wenn man nochmal anfasst und so, das hilft definitiv mehr, auch wenn man einfach angefasst hat und dann immer weiter anfasst, dass sie fühlen, was man will und wo es hingeht und so. Das finde ich ist schon Unterschied, aber würde ich jetzt nicht per se als nicht lebenswürdig oder so einschätzen, nee. Weil ja auch wirklich, wie du sagst, wie beim Menschen auch viel kompensiert geht. Mhm. Genau, das ja. Das Zweite ist, Rollstuhl hast du gesagt, ja, sowas, gelähmte, ne? Tiere, irgendwie. Amputierte Tiere, ja. Gliedmaßenamputationen, sowas.
Habe ich ja bei Hunden schon so einige kennengelernt, die mit ihren drei Beinen ganz normal, das, was, also wenn man es nicht weiß, die rennen mit einem Affenzahn über die Wiese. Es kommt, glaube ich, darauf an, wo das Bein fehlt. Fehlt es vorne oder fehlt es hinten? Ne? Da kannst du jetzt ja eher was zu sagen, wenn die hinten ein Bein fehlend haben.
Also hinten ist insofern immer leichter, weil sie mehr Gewicht leichtern. Also der Körper ist ja bei vielen Tieren oder Hunden und Katzen so gebaut, dass es besser geht, hinten zu fehlen, als vorne zu fehlen, weil man sich besser nach vorne, ja auch wegen Kopf und Hals, wenn man das Gewicht da drauf schiebt, auch besser austarieren kann noch. Also bei der Katze würde ich fast sagen, es ist egal, ob vorne oder hinten, die kriegen das auch gut geregelt. Kaninchen auch, Kaninchenamputationen, die haben ja oft, wenn die gebrochene Beine haben, die du nicht wieder heile kriegst oder so. Kaninchenamputationen geht durchaus ganz gut, ist auch nicht schlimm. Amputation, mal einmal vorangesagt, klingt immer so schrecklich, ist halt aber tatsächlich jetzt gar nicht so das chirurgische Meisterwerk irgendwie. Also es bleibt halt relativ martialisch, aber gut zu machen. Mhm. Also technisch muss man davor nicht so schrecken, wenn man jetzt in die Gefahr kommt, dass das so Schmerzen sind, die man niemals aushalten kann oder so. Es gibt klar die Gewichtsgrenze, dass man ab 25 Kilo sehr kritisch nicht mehr empfiehlt zu amputieren, weil man sagt, es ist schwieriger und dann natürlich vorne noch weniger als hinten, weil man weiß, die andere Gliedmaße oder die anderen Gliedmaßen müssen das ja kompensieren. Tiere haben sowieso extrem viel mehr Gewicht auf den Vorderbeinen als auf den Hinterbeinen. Dementsprechend ist es vorne dann noch essentieller als hinten und man kriegt natürlich auch, vielleicht nicht gleich im ersten Moment, aber auf lange Sicht kriegt man natürlich auch schneller Verschleißerscheinungen an dem Fuß, der überbelastet wird. Ja, auch das heißt, Muskelkontrakturen sowas, oder sowas. Ne?
Ja klar, es ist ja im Prinzip eine permanente Fehlbelastung. Ne? Wenn ich,
das also, bleibt so,
geht
genau.
Ja nicht anders. Mhm. Ist, ja. Es sei denn, man hat dann irgendwelche, es gibt ja auch irgendwelche Prothesen und sowas alles. Ne?
Es gibt Prothesen, es gibt auch für Schildkröten ja so Dinge, die man unter einen Panzer schrauben kann. Ja. Also es gibt auch mittlerweile Prothesen, wo man wirklich dann in den Unterarm Füße wieder einschraubt quasi für die Tiere. Aha. Und dann gibt es auch Fotos, wie das gut eingeheilt, gut funktioniert. Ich glaube, es sind immer noch eher Pilotprojekte, als dass das Standardtechnik ist und so. Ich denke, da muss man auch gut drüber nachdenken, ob das für einen selbst in Frage kommt, auch ob das langlebig in Frage kommt. Aber es ist machbar. Die Heilungsphase ist halt immer das Entscheidende, das muss man auch sagen. Und ja, ich finde es halt immer schwierig, wenn zwei von vier Beinen nicht mehr funktionieren, ne? Weil entweder ist es dann ganz vorne oder ganz hinten oder eine ganze Seite.
Also wenn du von vier Beinen zwei nicht nutzen kannst, ist ja schon nicht lustig, ne?
Nee, genau. Und
zwei Beinen laufen können ja die Hunde in der Regel nicht. Also manche schon.
Ja, aber nicht dauerhaft auch tatsächlich, ne? Der Körper ist ja nicht von der Statur her dafür gemacht. Ja, finde ich schwierig, was ich immer auch in dem Zusammenhang. Also ich muss sagen, erstens mal empfehle ich eine Amputation von einer Seite nur eigentlich, wenn die zweite Seite auch intakt ist und funktionsfähig ist sozusagen. Mhm. Also wenn du da schon riesen Baustellen hast, dass er eigentlich auf der Seite eh lahmt und dann nimmst du ihm auch noch die Seite, die, also und du findest auch röntgenologisch Gründe oder irgendwas anderes oder du hast Arthrosen oder irgendwas anderes und dann, finde ich, muss man schon anfangen, da kritischer drüber zu reden, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Ich muss sagen, was ich sehr hart da immer mit in die Waagschale schmeiße, ist, dass die Leute sagen, ja, dem geht so gut hinterher. Das ist dann einmal das, was ich schon öfter gesagt habe, je länger ich Tierarzt bin und je mehr ich sehe, mit was alles Menschen so kommen und noch behaupten, dem geht's ja so gut und dem macht das ja gar nichts, dass ich da kritischer werde. Und das Zweite ist, dass ich immer denke, was hat er denn für eine Wahl? Ne? Also ich als Mensch kann die Entscheidung treffen, ich möchte weder den Rollstuhl noch irgendwas anderes. Oder ich kann auch die Entscheidung treffen, ich möchte gar nicht mehr im Zweifelsfall und das alles verweigern oder Suizid begehen oder was auch immer. Ich kann auch äußern, ja, ich laufe und ich gehe auch einkaufen. Ich bin trotzdem todtraurig und finde es ganz, ganz schrecklich.
Ja.
Ich finde dieser Teil des Selbstbewusstseins wirklich auch und dann eben auch der Eingriffsmöglichkeiten der Tiere in ein Schicksal, was wir Menschen entschieden haben.
Ist aber schwierig, weil ich ja immer diesen Satz höre und auch tatsächlich selbst immer damals vor allen Dingen immer gedacht habe, so ein Tier kommt damit viel besser klar als wir. Die Frage ist, ist es wirklich so, wie du schon sagst, oder ja, ist es halt, klar leben die mehr im Hier und Jetzt, als dass sie denken, oh, vor 3 Wochen war, keine Ahnung, Dienstag, Mittag, Regen oder so. Aber dass sie trotz alledem, ich habe ja schon gesagt, bei Oma Gemma merke ich, habe ich, also ich habe durchaus das Gefühl, dass sie manchmal etwas traurig ist, weil sie Dinge möchte und nicht mehr kann. Dass sie das doch auch irgendwie mental belastet. Deswegen versuchen wir ja viele Dinge, ne, ist jetzt wieder Thema alter Hund, ist ja keine Behinderung, aber viele Dinge so zu gestalten, dass sie das Gefühl hat, das geht ja doch noch alles ganz schön, wir machen schöne Momente. Aber wenn ich jetzt einen Hund habe, der permanent ja eigentlich irgendetwas möchte, ich glaube, das hängt auch ein bisschen davon ab, was für ein Hund das ist. Wenn ich jetzt irgendwie eine Arbeitsrasse habe, die den ganzen Tag irgendwelche Beschäftigungen am liebsten hätte und der kann nur noch sitzen und gucken. Ist das vielleicht schlimmer? Also ich behaupte das auch bei Menschen jetzt einfach mal. Wenn ich jemanden habe, der sein ganzes Leben lang auf dem Sofa gesessen hat, dem wird das vielleicht gar nicht so sehr stören, wenn er nicht mehr laufen kann später. Weißt du, was ich meine? Ja. Als so ein super Sportlichen, der den ganzen Tag draußen war und alles immer gemacht hat und im Garten und Marathon laufen und was weiß ich und plötzlich geht das nicht mehr. Vielleicht ist das dann auch ein individuell schlimmer.
Das glaube ich ganz sicher. Das glaube ich auch fürs Tier ist es schlimmer. Ich finde dieses Thema Depression und Schmerzen dann in dem Zusammenhang auch einfach schwer zu therapieren. Und da musst du als Mensch auch schon ganz schön fit sein, um das zu verstehen. Bei Katze ja noch schwieriger.
Aber bei Schmerzen also, kannst du ja eigentlich immer irgendwas machen.
Naja, aber du musst auch erstmal einen an der anderen Seite haben, der checkt, dass es das ist und der gewillt ist, was auszuprobieren und so. Ist nicht selbstverständlich, nee. Und dann muss ich aber auch sagen, also es gibt ja diese Schmerztests ja auch beim Tier, wie die gemacht werden. Und wenn man dann einfach, also wie man das austestet und man ist manchmal verwundert, obwohl sie dann doch schon Schmerzen anzeigen, sozusagen. Dementsprechend bin ich recht vorsichtig damit geworden, zu sagen, ja, nee, dann ist er ja schmerzfrei, weil er sich freier bewegt. Vielleicht ist es auch einfach nur erträglich. Muss man ja auch mal sagen. Also ich will nicht sagen, dass das per se Amputation bin ich durchaus für. Also nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. Ich finde nur, dieses Einschätzen des Menschen von außen, weil er mit mir spazieren geht, sich auch mal freut, irgendwas zu tun am Tag, weil er frisst und trinkt und pinkelt und kackt, ist deswegen jetzt sein Lebensziel erfüllt. Das finde ich sehr schwierig zu beurteilen.
Ist es auch, ja.
So, und genau wie du sagst, es ist eine Waagschalenentscheidung. Ich finde auch, das ist eine Entscheidung, die ich finde, die dann auch so Dynamik aufnimmt. Es gibt ja viele Tiere, die sind schnell krank quasi. Mhm. Und die haben dann einen sehr, also meinetwegen Autounfall, bis eben war alles gut, bums, rübergefahren, jetzt ist alles kaputt. Mhm. So, und dann ist ja oft im ersten Moment, wenn alles kaputt ist, diese Entscheidung, okay, versuchen wir das oder versuchen wir das nicht? Dann sagst du, nee, warum auch immer. Mhm. Also das war jetzt der Mensch möchte nicht Abschied nehmen oder okay, es ist eine reelle Chance, wir machen das. Und dann fängst du an, den Hund zu heilen. So. Und dann hast du als Mensch da Liebe reingesteckt, Trauer, Mitgefühl, Zeit, Geld. Und 4, 5 Monate später ist dann ein Ergebnis da, wovon jeder, der vielleicht einen Schritt weiter weg ist, sagen würde, oh, das finde ich aber nicht ganz okay. Entscheidest du dich dann noch, trotzdem es zu verändern? Weißt du?
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist dann schwierig.
Also ich glaube auch, wenn dann jemand, ich glaube, dem Menschen fällt auch dieses Einschläfern im richtigen Moment leichter, wenn der Hund desolat nach dem Autounfall schmerzverzerrt auf der Seite liegt, als wenn das eine logische Entscheidung nach ein paar Monaten sein muss.
Das ist klar. Das ist klar.
Das glaube ich, das ist sehr schwierig. Und ich glaube, dieses man muss was tun können, man möchte was tun, ist ein großer Motivator, der auch gut ist. Ich glaube, aber dass es dann schwieriger wird, weil wenn der Hund dann an sich wieder fit ist, die Beine aber trotzdem nicht funktionieren oder so, dann ist es ja einfach auch die Frage, ist es jetzt, also weißt du, der Hund ist dann ja geistig wieder da. Mhm. So. Und dann ist es die körperliche Behinderung. Und ich glaube, das ist sehr viel schwieriger dann zu entscheiden als Mensch. Thema Rollstuhl noch kurz, oder nicht?
Ja, klar. Also ich habe schon Hunde kennengelernt, die wunderbar damit durch die Gegend flitzten, ne, die hinten dann halt, ne, klar, ich glaube, das gibt's auch nur hinten.
Nee, es gibt's vorne auch.
Gibt's vorne auch, das haben wir noch nicht gesehen. Aber die haben auf jeden Fall dann ganz normal in so einem Rolli gesessen und die fetzen durch die Gegend mit den Vorderbeinchen. Also die haben richtig Spaß und nur applaudieren Bällchen und alles sowas. Das habe ich also durchaus schon mehr als einmal live und in Farbe erlebt und hatte nicht den Eindruck, dass es den Hunden irgendwie damit jetzt schlecht ging. Zu Hause ist das dann natürlich dann mitunter ein bisschen komplizierter, ne, auch was das ganze Handling angeht und die haben ja dann, ne, du ziehst das Ding ja auch mal aus, du kannst ihn ja nicht im permanent 24 Stunden in dem Ding. Nee, das macht ja auch
Druckstellen und kaputte genau, Hautstellen und, dann, egal wie
ist,
gut das ist.
Ist ein Riesenaufwand, ne, aber ich denke,
Kot- und Harnabsatz ist sowas. Dabei auch ein Riesenaufwand, darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, auch da ist aber auch dann so ein Ding, es gibt ja auch Tiere, die im Rollstuhl sitzen, weil das Herrchen die OP nicht bezahlen konnte, wollte, nicht die passenden Maßnahmen ergriffen hat. Ich glaube, auch da ist dann Thema Rollstuhl sehr schuldgefühlsbehaftet, sag ich mal.
Aber die sind ja auch nicht billig, die Dinger, ne?
Billiger als eine Bandscheiben-OP.
Echt?
Ja, na, sicher.
Ich habe keine Ahnung, ich habe beides zum Glück noch nicht gebraucht bisher.
Umwelten.
Okay.
Und ja, finde ich dann besser, wenn es vollständig, also finde ich definitiv eine okay Option, finde ich aber auch individuell zu entscheiden. Und ich finde, es wird halt immer dann kritisch, wenn zum Beispiel Blasenentleerung und sowas gar nicht gut funktioniert und die ständig dann so aufsteigende bakterielle Infektionen der Harnwege haben. Und dann sagt man, ja, tut ja wahrscheinlich nicht weh. Also es täte höllisch weh, aber wahrscheinlich tut es nicht weh, weil es gelähmt ist, hofft man. Könnte ja auch sonst nicht viel machen. Wird dann ja auch für die Organe schwierig und ich muss sagen, wenn sowas dann dazu kommt, dann finde ich das schon auch kritisch zu bewerten. Und ich glaube, das ist auch schnell zu verpassen als Besitzer, weil es halt kein Tier ist, was dann 100-mal Harndrang zeigt, wenn es eine Blasenentzündung hat. Ist ja gelähmt, ne? Also ist ja genauso wie vorher auch. Kann es vielleicht am Uringeruch festmachen oder an der Farbe oder so, aber sonst halt nicht wirklich, ne? Und da finde ich.
Das macht es schwierig, ja.
Ja, und da musst du schon auch kritisch aufpassen.
Ja. Glaube ich.
Ja. Und also für Katzenrollstühle gibt es ja Gott sei Dank nicht und halte ich auch für illusorisch.
Nicht so.
Also von daher finde ich, ist die Katze, außer mit Amputation, eigentlich am Arsch auf gut Deutsch.
Flugunfähige Vögel könnten wir noch erwähnen. Das hatte ich nämlich mal mit dem Zusammenhang, weil ich glaube nämlich auch, dass das immer so ein bisschen das Ding ist, ja, wie man es halt von außen sieht. Ich erinnere mich, das ist ja schon ein paar Jährchen her, aber ich hatte diesen Papageien von Baby an. Und dem wurde tatsächlich beim Züchter, bevor er Flügge wurde, schon die Schwungfedern gekappt. Also ist eigentlich verboten, glaube ich.
Ja, gekappt geht ja noch.
Gekappt geht noch, ne? Solange sind nicht komplett also die sind also nachgewachsen später.
Ja,
also dann sind sie nur gekappt. Aber der Vogel hat halt das Fliegen nicht lernen können, weil er ja in dem Alter, wenn man so das Nest verlässt, leider auch nicht fliegen konnte und dann wahrscheinlich es trotzdem versuchte und immer wieder abgestürzt ist und dann auf den Bauch geknallt ist. Jedenfalls, Ende vom Lied war, dass ich einen Papageien hatte, der hätte fliegen können, konnte aber nicht, weil er sich nicht getraut hat. Also ich habe dem Vogel, man hört sich doof an, ich habe dem Vogel das Fliegen beigebracht. Ich bin nicht vorgeflogen, aber...
Hätte ich aber gerne gesehen.
Ich habe die immer auf den Schrank gesetzt und habe mich dann erst mit 10 cm Abstand hingestellt und das auf der Hand springt und dann halt immer ein bisschen weiter. Und die hat es auch geschafft, ein paar Meter weit zu flattern, hat sich aber nie wirklich getraut und hätte es auch nie geschafft, zum Beispiel vom Fußboden aus nach oben zu fliegen. Also sie konnte quasi immer nur so von oben nach unten segeln, das hat sie irgendwann hingekriegt. Aber alles andere halt nicht, weil es einfach eigentlich eine Katastrophe ist, finde ich, wenn man so ein junges Tier, nur damit man es irgendwie nachher schick an den Mann bringen kann, quasi als Baby schon behindert macht, damit sie händelbarer sind. Also es war ja so, ne? Und mit dem Papageien war ich wegen einer anderen Geschichte mal beim Tierarzt und der ist dann da einen Tag geblieben zur Beobachtung und war in einem Raum, also ich hatte so einen Transportkäfig und der wurde da auf so ein Tischchen gestellt, halt offen und mal zu gucken, was der Vogel, war ja allein in diesem Raum und dann hüpfte dieser Vogel irgendwann aus diesem Käfig raus und saß dann halt quasi den Rest des Tages auf dem Fußboden, weil der nicht mehr hochgekommen ist. So, hätte ich den sagen können. und das Ergebnis war, dass der Tierarzt damals sagte, oh mein Gott, dem geht's gar nicht gut, der liegt nur auf dem Fußboden rum. Also er lag nicht, also er saß auf dem Fußboden rum, der kann ja nicht mal mehr hochfliegen, also ich würde ihn jetzt erlösen. Und ich habe gesagt, der Vogel fliegt seit Jahren nicht, der ist noch nie geflogen, weil er das nicht kann. Ach so, ach, dann geht's dem gar nicht so schlecht. Also das wird halt als normal auch angenommen, dass natürlich ein Vogel fliegt, ist ja logisch. Und wenn ein Vogel nicht mehr fliegt, aber dem musste ich dann halt erklären, ne, was halt passiert war und dass dieser Vogel das nie konnte. Aber der war ja im Grunde auch behindert.
Mhm, schon sehr.
Klar, schon sehr. Für einen Vogel richtig scheiße, wenn er nicht fliegen kann. Zum Glück Papageien können gut klettern und da kannst du Alternativen bieten. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass sie Lebensqualität hatte, aber doch stark eingeschränkt. Es ist doch scheiße, wenn man sich nie so bewegen kann, wie es die Natur vorsieht.
Ja, glaube ich auch.
Hm. Oder?
Ja, finde ich auch.
Aber also, ich hätte trotzdem mit der Situation, also würde ich auch heute noch so sehen, ich schläfer die ja deswegen jetzt nicht ein.
Da hat ein Bekannter von mir neulich mal einen, finde ich, recht kritischen Satz, aber einen verhältnismäßig wahren Satz gesagt, dass er gesagt hat, ist es nicht dem Hund, Katze, Maus, Vogel am Ende egal, ob es 3 Wochen eher oder später ist?
Das bestimmt. Das glaube ich schon.
So, und ich glaube nämlich, das darf man manchmal auch nicht vergessen, dass man da sehr, dass vielleicht auch aus unserer industriellen Welt, dieses Leben als Maxime, es ist nur dann erfüllt und glücklich, wenn es besonders lang war, nimmt. Und das finde ich einen extremen Trugschluss. Mhm. Auch da kann ich einen anderen Bekannten von mir zitieren, der immer sagt, wer hat denn eigentlich entschieden, dass ein langes Leben das einzig Erstrebenswerte ist?
Gut, das ist wahr. Aber ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass
ja, aber das liegt in unserer Interpretationsweise.
Ja, aber wer von uns möchte schon gerne jung sterben?
Also
mein Opa hat ja immer gesagt, alt werden ist scheiße, jung sterben aber auch.
Ist absolut wahre Worte. Ja, absolut wahre Worte sehe ich auch so. Aber es geht jetzt ja in unserem Podcast heute nicht um gesund sein und tot umfallen früh oder gesund sein und tot umfallen spät. Es geht ja darum, dass ich mit Behinderungen irgendwie lebe. Und ich glaube schon, dass du differenzieren musst. Ich finde auch die Lebensspanne, die da kommt, muss man mit einberechnen in beide Sachen. Ich würde durchaus zum Beispiel einen 8-jährigen Hund noch ein Bein amputieren und denken, 2-3 Jahre schafft es vielleicht die andere Gliedmaße noch locker, vielleicht ja sogar länger. Mhm. Und er geht schmerzfrei und lustig, wohingegen ich bei einem 2-jährigen Hund, den ich mir zum chronischen Schmerzpatienten mache, sowas erleben wir ja leider extrem häufig im Tierschutz, dass die dann bei uns anlanden und wir haben bessere Medikamente, ein anderes Verantwortungsgefühl irgendwie und dann stehst du da mit dem Dilemma. Habe auch einen chronischen Schmerzpatient auf die Art schon lange in meinem Patientenstamm, wo jetzt nach 1,5-2 Jahren das Frauchen, Herrchen, weiß ich gar nicht, sagt, eigentlich hätte ich sie einschläfern müssen, als sie kam. Als wir wussten, dass es so wird, weil ohne Schmerzmittel kann dieser Hund keinen Schritt lustig laufen. Und sie sieht das jeden Tag und ist extrem tierlieb und zugewandt und macht wirklich eine ganze Menge dafür. Ist, glaube ich, eine sie, wenn ich das jetzt so salopp sage. nein, aber muss man, weißt du, das meine ich halt, das musst du ja mit sagen. Wer sagt denn, dass das dann schön ist? Also.
Ja, das stimmt schon. Also dieses Thema Schmerzfreiheit finde ich dabei natürlich total wichtig und dass das Tier irgendwie was vom Leben hat und nicht einfach nur lebt, weil ich das möchte. Das ist völlig.
Ja, und ich glaube, das ist eine extrem schwierige Gratwanderung, ne?
Ja. Also so ein
auch
bisschen.
Auch sich davon frei zu machen.
Mit den Tierschutzhunden ist es ja sicherlich auch oft so, dass du siehst halt, dass da irgendwie so ein Tier mit einer Behinderung irgendwo sitzt und dringend Hilfe bräuchte, die es in irgendeiner Form nicht kriegt. Und dass man das Gefühl hat, man möchte ihm ja auch irgendwas wieder gut machen. Die sind vielleicht deswegen behindert, weil sie irgendwo von irgendeinem Irren, was weiß ich, zusammengetreten wurden oder irgendwie
ja,
sowas.
Da hängen ja meistens furchtbare Einzelgeschichten dran.
Irgendwelche Misshandlungen
dran.
Sind ja gar nicht so selten die Ursache dafür. Und dass dann ein Mensch natürlich das Bedürfnis hat, diesem Tier das irgendwie wieder gut zu machen. Ich zahle die OP, ich mache dies, ich mache das und du hast doch eine schöne Zeit bei mir. Das kann ich absolut nachvollziehen, dass man da halt so emotional natürlich drinne steckt.
Ja, sicher.
Das glaube ich absolut. Und also schwieriger ist es, also ich weiß es nicht, das muss man ja auch, glaube ich, wollen, wenn man da so aktiv ist im Tierschutz und das sieht. Neigt man vielleicht auch dazu, sich, ich sag mal, blöd gesagt, so ein Tier anzutun, weil es ist natürlich auch eine Belastung für den Menschen, ne? Also emotional auch.
Ja, eine
finanziell
extreme psychische
sowieso.
Belastung. Ja.
Genau, und halt auch vom Aufwand her, ne? Wenn du alleine schon siehst, ich hatte ja mal eine alte Hündin, die damals zum Beispiel nur inkontinent war. So, nur inkontinent. Ne?
Ja.
Irgendwann haben da doch nochmal Tabletten angeschlagen, aber sie hat eine ganze Zeit, also über Monate, halt einfach im Liegen immer so ein bisschen getröppelt. Also mit Windel und was weiß ich. Es gibt sicherlich Dinge, die sind schlimmer. Aber du hast halt immer irgendwo diesen Uringeruch und es sind ja nur Kleinigkeiten, Popo waschen und hast du nicht gesehen. Hat man ja alles gemacht, ne? Aber es ist halt trotzdem so, dass du mit einer Kotinkontinenz und mit keine Ahnung, was es da noch alles mit zu tun hat, das muss man ja auch wollen, ne? Als Mensch und
auch aushalten, ne?
Es ist schon sehr.
Und ich finde, diese Entscheidung dann zu treffen, während du dich so aufopferungsvoll kümmerst und es nur gut gemeint hast, das darf man ja nicht vergessen. Also es gibt sicherlich ein paar komische Menschen immer auf der Welt, die das aus irgendeiner Pathophysiologie herausmachen oder Pathopsychologie. Aber der meiste, würde ich sagen, Großteil meint es ja erstmal nur gut.
Genau. Ja.
Und dann ist es, glaube ich, sehr belastend dann einsehen, und schwierig.
Das ist doch nicht so
das
gut.
Das ist schon
war
auch so ein
so,
bisschen, wie ich konnte die Bandscheiben-OP nicht bezahlen. Das ist schon auch eine psychische Belastung. Das glaube ich ganz sicher. Und ich glaube auch, dass das was mit Schuldgefühlen macht. Aber das ist das, was ich meine. Ich finde, in der Entscheidung, das könnte mein Fazit sein, weil ich glaube, sonst reden wir da noch eine halbe Stunde drüber.
Ja, da kannst du Tage drüber reden, das ist ein großes Thema.
Dann ist das mein Fazit. Ich finde, es gibt definitiv Behinderungen, also nee, Fazit ist anders. Es gibt Behinderungen, insbesondere von Geburt an, in der Beeinträchtigung von Sinneswahrnehmung, die absolut tolerierbar sind, vor allem, weil sie gut kompensiert werden können im Alltag mit verschiedenen Dingen. Es gibt Behinderungen, die anders auftreten und die dann auch dauerhaft den Alltag des Tieres sehr einschränken, zum Teil auch in einem Bereich, der vorher anders war, wo auch Tiere wissen, dass es vielleicht mal anders war. Und ich glaube, der sehr feine, aber extrem schwierige Grad ist zu entscheiden, was tue ich aus egoistisch motivierten Gründen, Gefühlen, Dingen, die ich verstehe, möchte für Tiere. Und was ist tatsächlich das, was das Tier fühlt, will, gerne hätte und ihm hilft? Ich glaube, das auseinanderzuhalten ist die hohe Kunst dabei.
Ja.
Und dann im Zweifelsfall auch Entscheidungen sowohl in die eine als auch in die andere Richtung zu treffen. Also weder einzuschläfern, weil es mir zu anstrengend ist.
Ja.
Das ist ja auch ein großer Punkt. Noch andersrum zu sagen, am Leben zu erhalten, weil ich denke, das kann doch jetzt nicht alles gewesen sein.
Ja, ja.
So. In diesem Sinne, nächstes Mal, uns fehlen noch folgende Themen. Du hattest dir gewünscht MDR1-Defekt.
Jo,
du hattest dir
schon
gewünscht,
Demenz haben wir noch.
Demenz wurde sich gewünscht, hattest nicht du dir gewünscht. Du hattest dir gewünscht MDR1-Defekt, es wurde sich gewünscht.
Es wurde
Demenz.
Sich auch gewünscht, das kam nicht von mir.
Ah, okay, ich dachte, das war was.
Nee.
Also, wir haben noch die folgenden Themenwünsche und ich hatte gesagt, ich erzähle was über Wildtiernarkosen und da wurde ich jetzt tatsächlich ein paar Mal schon drauf angesprochen, dass ich gesagt hatte, das mache ich nächste Folge und nächste Folge ist jetzt schon 4 Folgen her. Also müssen wir das doch auch machen.
Müssen wir das auch machen.
Genau. Ansonsten planen wir. Ist jetzt gerade, warte, lass mich nachdenken, jetzt ist Mitte Mai, in 2 Wochen ist wieder in der Praxis Sachkundenachweis für alle, die 20, 40 Hunde haben und noch eine Bescheinigung brauchen.
Und Liste 2 Hunde bitte auch.
Und Liste 2 Hunde so. Vergesse ich immer, weil ich diese Listen nicht kann. Liste 2 Hunde auch. Die können einfach bei goodmorning-pets.de bei Katharina einen Sachkundenachweis bei uns prüfen, kommen in die Praxis, kriegen ihn dann direkt in die Hand gedrückt, wenn sie es bestehen und fertig sind. Dann machen wir im Juli zusammen, kurz vorm Urlaub, Tierarztkosten sparen durch hervorragende Erste-Hilfe-Maßnahmen, die man selber trifft, die ich und Wölfi euch zeigen. Wobei Wölfi immer der ist, der sagt, seht ihr, Verband ist nicht schön, aber man kann auch einfach warten, bis er fertig ist. Ich zeige euch mal, wie das geht. Genau. Und dann sind wir im Zuge dessen, dass dann der Erste-Hilfe-Kurs kommt, auch sehr weit schon mit unseren Erste-Hilfe-Kisten, dass man sie wirklich käuflich dann erwerben kann und sie sind tatsächlich sehr, sehr cool.
Das
man
sind
kann
dann
nochmal
neue, überarbeitete oder sind das die diese Taschen?
Nee, es sind richtig Kisten, die du so einfach wegstellen kannst. Die gibt's mit klickbaren Modulen für Leinen, Getränke, Kisten und sonst was.
Ja, sehr gut.
Aber es gibt sie auch als Kisten, wo du entweder das reintust, was ich so empfehlen würde nach meinem Kurs, was man reintut, dann ist es aber eher die Rundum-Sorglos-Kiste einfach, weil da alles drin ist, was du brauchst, nicht jetzt nur verblutet im Wald oder so. Und dann, die kann man dann auch bei uns erwischen, genau, auch auf goodmorning-pets.de. Sonst, ich weiß, sonst dann unser Podcast.
Ja.
Live?
Ja. Oh, wann ist das? Im Juni, ne?
Nee, im Juli auch, glaube ich. Nee, 13. Juni, sowas, ist Erste Hilfe. Und 12.
Ja,
Juli
so war das. Ja,
ist Live-Podcast.
Mein Gott, aber dieses steht doch alles auf dem Good Morning Pets, oder?
Ich glaube, der Live-Podcast noch nicht, den müssen wir noch draufpacken. Okay. Aber da freuen wir uns natürlich auch, wenn der ein oder andere kommt oder sagt, ich würde gerne hören und kann nicht kommen oder ich würde gerne hören und komme sogar.
Ja, das wäre besonders schön.
Das wäre besonders schön.
Sonst sitzen wir da so immer alleine.
Jetzt genau, dann könnte ja auch derjenige quasi einsprechen. Heute Thema bei.
Genau. Ja.
Genau. Dr. Wölfi sagt zum Abschluss, Behinderungen sind scheiße. Ach. In diesem Sinne.
Schlauer Hund.
Verbleiben wir ganz fröhlich und glücklich, bis es nächste Woche wieder heißt.
Good Morning, Pets.